3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Nikos Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Donnerstag, den 30. Januar 2020, fast versprochen. Es ist anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth vom vergangenen Dienstag. Ich bin Yannick und erstmal gehen wir noch darauf ein, wie das Spiel ausgegangen ist, bevor ich meine Gäste begrüße. Und zwar verlieren wir natürlich, wie so oft, gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 0:3 in diesem Fall. Die Tore schießen Hrgota in der 43. und dann noch Jamie Luling in der 86. und Keitar Ruel in der 92. Wir haben heute ein etwas ungewohntes Setup. Zum einen ist Danny wieder da, das ist nicht ungewohnt. Moin.
Servus.
Und neben mir sitzt David. Moin.
Ja, moin. Grüßt euch.
Genau. David, du bist zum ersten Mal bei uns, sitzt hier auf der Couch neben mir, weil du heute die St. Pauli im Stadion-Seite einnimmst sozusagen. Stell dich doch mal in ein paar Sätzen kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum der FC St. Pauli?
Ja, David, ich komme ursprünglich aus Hamburg-Niendorf, lebe aber seit geraumer Zeit schon in Düsseldorf, arbeitsmäßig bedingt. Bin das erste Mal beim FC St. Pauli gewesen in den späten 80ern, also relativ lange. Hab mir dann früh eine Dauerkarte gekauft. Dann später auch eine Lebensdauerkarte, Auswärtsdauerkarte. Reise also auch viel, fahre meistens, wenn Auswärtsspiele sind, mit dem Zug dahin. Und ja, hab's auch. Jobmäßig bin ich auch in der Lage, unter der Woche Spiele wahrzunehmen. Deswegen war ich jetzt halt auch in Fürth gewesen.
Genau, darum soll es dann heute auch gehen. Danny, wir haben ja jetzt schon öfters von dir erfahren, du bist gar nicht mehr in Fürth beheimatet, sondern wohnst mittlerweile im Ruhrpott. Wie sieht denn so ein typischer Spieltag für dich aus, wenn dein Herzensverein spielt?
Normalerweise ist das ja ein Wochenende. Das heißt, wenn ich nicht da bin, dann stehe ich irgendwann auf. Und so als Student erfülle ich mal das Klischee. Und wenn ich aufstehe, sind noch 20 Minuten bis Spielbeginn. Das ging jetzt natürlich am Wochentag nicht. Da am Dienstag war ich bis 18 Uhr in der Uni und bin dann heim und habe dann erst Bielefeld-Bochum und dann unser Spiel geschaut. Aber auch wenn es natürlich niemals ans Stadionerlebnis rankommt, dass man irgendwie aufsteht und dann ausgeschlafen das Spiel sieht, das hat schon auch was.
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Art, Fußball zu verfolgen. Ich mag es dann doch lieber hier vorne in die Bahn zu steigen, 20 Minuten zum Stadion zu fahren und dann da reinzugehen. Aber da das ja jetzt ein Dienstag war, ich habe mich eben wieder fast, ich musste kurz stocken, welcher Tag das überhaupt war, weil es irgendwie so ungewohnt ist, dass wir mit der englischen Woche in die bereits begonnene Rückrunde wieder einsteigen. Genau, aber erstmal fragen wir, David, wie war es denn bei dir? Du hattest eine etwas weitere Reise. Wie bist du denn überhaupt nach Fürth gekommen?
Genau, ich bin durch meine häufigen Auswärtsfahrten, besitze ich dankbarweise, also hauptsächlich dafür, eine Bahncard 100. Bin also immer sehr versnobbt im ICE unterwegs, sodass ich jetzt dann in Düsseldorf auch relativ schnell in 5 Stunden bis zu der Stadt, deren Namen ich am besten nicht nennen kann, dass ich von Fürth das geschafft habe. Und da ich dankbarerweise auf Arbeit auch schon früher wegkommen konnte, war ich also um 12 in Düsseldorf weg und war dann gegen 17 Uhr in dieser Stadt und bin dann da gleich mit der nächsten Regionalbahn nach Fürth weitergefahren und dann mit dem Bus erstmal zu einer Fankneipe, also einer Fürther Fankneipe, ich weiß nicht, da kann der Danny vielleicht gleich was zu sagen, wenn er die kennt, und zwar das Bar Café Ruine gefahren. Ich weiß nicht, Danny, kennst du das?
Klar, das ist relativ nah am Stadion, an der Hauptstraße nach Erlangen und einmal die Seitenstraße durch bis zum Stadion.
Genau, und da war es also auch sehr nett gewesen, da waren also, ja, ich sag mal, 2/3 Fürther Fans, aber auch sehr viele St. Paulianer, die schon da gewesen waren, und da haben wir dann also noch bis kurz vorm Stadion Einlass so 1,5 Stunden verbracht und es hat Spaß gemacht, das war sehr sympathisch, alle Leute sind sofort auf einen zugekommen, haben einen begrüßt mit Handschlag teilweise, die man überhaupt nicht kannte von den Heimfans, und das war so eine ganz fantastische Stimmung da, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das kenne ich aber eigentlich auch nicht anders. Also ich war ja auch schon mal in Fürth. Damals gab es noch diesen komischen Glaswürfel. Ich glaube, der hat den mittlerweile abgebaut, ne?
Der Frankie? Oder?
Nein, im Stadion meine ich.
Ach so, ja, das VIP-Gebäude. Jo, das musste dem Anbau der neuen Haupttribüne weichen. Das genau. Vermissen wir alle ganz doll.
Nee, genau, das war so zu Zeiten, wo ich das letzte Mal da war. Und ich habe es eigentlich auch sehr, sehr entspannt wahrgenommen. Vor allen Dingen ist es halt immer lustig, wenn man dann St. Paulianer mit eindeutig regionalem Dialekt oder Akzent sprechen hört. Das ist dann irgendwie, dann weiß man, aha, okay, wir sind nicht komplett aus Hamburg hier, sondern das Umland ist auch da.
Ja, das kenne ich gut. Also ich habe auch bisher, außer natürlich die Herrschaften und Damen aus der Oststadt und Fans von 1860 München oder so, gibt es eigentlich niemanden, der in Fürth erstmal unfreundlich begrüßt wird. Da gibt ja auch keinen Grund dazu. Ich mag das auch nicht, wenn dann irgendwelche großen Vereine einen machen auf wegen, von wegen Auswärtsfans sind nicht willkommen und das ist unsere Stadt und hier nur wir und sowas. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man auch mit den Heimfans dann in Kontakt kommen kann und freundlich ist vorm Spiel.
Ja. Ja gut, dann ging es rein in freundlicher Atmosphäre, wahrscheinlich wieder in einen ausverkauften Gästeblock oder gab es Lücken im Gästeblock, David?
Genau, zumindest der Stehbereich war ausverkauft, der Sitzplatzbereich war doch relativ leer und ja, aber es hat alles wunderbar funktioniert. Wir sind halt früh aufgebrochen von der Kneipe, ich musste dann erst noch ein paar andere Freunde suchen, wo ich meinen Rucksack ablegen konnte. Das war der Puck unter anderem, der auch gegen Regensburg hier schon im Podcast war, der aus der Nähe von Regensburg, auch aus Schwandorf kommt. Die sind dann mit dem Auto gekommen, da haben wir uns dann getroffen. Inzwischen war bestes Hamburger Wetter, also es hat geschneit, gegraupelt und gestürmt und ähnliches. Und leider muss man auch sehr weit ums Stadion immer rumlaufen, weil die auf den Presseparkplatz waren. Nur der Presseparkplatz lag hinter der Gegengrade. Und man musste dann, um wieder zurückzukommen zum Gästeblock, von da aus noch das komplette Stadion einmal umrunden. Da wir aber immer noch sehr früh da waren, also 20 Minuten nach Einlassbeginn, kam man dann relativ problemlos rein und auch leicht in den Block. Und wir haben uns dann im Block relativ weit oben positioniert, da war es dann noch leer. Aber später war der Stehplatzblock halt auch sehr, sehr voll gewesen, aber es hat alles gut funktioniert.
Ja, hat man im Fernsehen auf jeden Fall mitbekommen, dass also auch atmosphärisch, zwischendurch haben sie natürlich auch mal in die Kurve geschwenkt, aber auch atmosphärisch hat man gehört, dass St. Pauli auf jeden Fall gut vertreten war. Ja, dann gehen wir so mal so ein bisschen auf diesen Fußball ein, der da auch gespielt wurde oder mehr oder weniger gespielt wurde von manchen. Danny, wie hast du so die ersten, ja sagen wir mal, die erste Viertelstunde wahrgenommen, bevor so gravierende Sachen passieren, die ich so ein bisschen ansprechen möchte?
Man hat gemerkt, dass die alle noch frisch aus der Winterpause gekommen sind, weil das war alles ein bisschen eingeschlafen. Der Fehler von Zander war es, glaube ich, wo ein Hürgotter frei vorm Torwart stand und in Spitzenwinkel kam. Und wir hatten ein paar Stockfehler und das Spiel war davon geprägt, dass in den ersten Minuten haben alle, also fast alle, ein paar kleine Fehler gemacht und dann hat man sich gesagt, so als Mannschaft, so jetzt machen wir mal ruhig, jetzt schauen wir mal, dass wir Sicherheit reinkriegen, dass wir wieder ins Spielen kommen und dann wird das schon. Und das war dann, bis auf diese zwei, drei Situationen, wo halt wirklich Fehler zu was geführt haben, eine sehr zerfahrene Anfangsphase.
Ja, also die Szene, die du ansprichst auf jeden Fall, also da geht er ja an Himmelmann vorbei und kann dann nur aufgrund des sehr spitzen Winkels den nicht mehr im Tor unterbringen, aber es war ja vorher schon ein unglaublich leichtsinniger Rückpass von Sobota, den dann Keteruel erläuft und sich da fast noch eine sehr gute Chance erarbeitet, wo dann Himmelmann zu Hilfe eilt und den noch retten kann. Also da hätte es schon, ich sage mal, ohne euch da jetzt zu nahe zu treten, aber andere Mannschaften hätten da nach 7 Minuten schon gegen uns 2-0 geführt wahrscheinlich.
Ja, das ist wahr. Rigota macht auch zum Beispiel nicht die einfachen. Das hat man ja auch am Ende vom Spiel nochmal gesehen. Aber ich meine, wären bis zur 40. Minute zwei, drei Sachen anders verlaufen, würde ich mich wahrscheinlich mehr darüber ärgern, aber so kann ich sehr entspannt sagen, die Jungs waren einfach noch nicht aus der Winterpause richtig wieder wach und das ist schon okay so.
Ja. Ja, dann war die erste Viertelstunde rum, ohne dass ein Tor gefallen war. Dann in der 17. Minute dachten zumindest die St. Paulianer, es wäre ein Tor für sie gefallen. David, wie ist das im Stadion, wenn du jubeln möchtest, weil dein 2,1 Meter Holländer-Stürmer den Ball ins Tor versenkt hat, aber dann doch nicht, weil er den mit der Hand mutmaßlich gespielt haben soll?
Im Nachhinein natürlich sehr ärgerlich, aber man lernt nicht daraus, dass es den Videoassistenten gibt. Wir haben alle gejubelt. Wir waren uns alle sicher, dass es ein Tor war, dass da nichts war. Und das war halt leider natürlich auf der anderen Seite komplett gewesen. Das heißt, dieses Handspiel konnte man überhaupt nicht wahrnehmen. Also wenn man da keine Ahnung, 80 Meter weg ist oder etwas mehr sogar von der ganzen Szene, das nur von hinten sieht und sich sicher war und den Ball im Tor gesehen hat und gejubelt hat. Und so war es dann auch gewesen. Also um mich rum alle Leute, wir lagen uns in den Armen, haben uns unheimlich gefreut. Und ja, leider kam es dann ja anders.
Hattet ihr einen Blick auf die Anzeigetafel von eurem Blog aus? Also bei uns wird ja zumindest immer angezeigt, es gibt Videobeweis, das und das ist der Grund und das wird überprüft.
Überhaupt nicht. Es gibt eine Anzeigetafel, wenn ich es richtig gesehen habe, und die ist links hinter dem Gästeblock, also auch in dieser selben Hintertor-Tribüne, ja, wo auch der Gästeblock drin ist. Ist aber vom oberen Bereich des Gästeblocks, wo ich stand, überhaupt nicht zu erkennen.
Okay. Danny, weißt du das aus deinem letzten Besuch? Weiß ich, warst du im Stadion seit, dass dieser Videobeweis kommuniziert wird? Wird das bei euch kommuniziert? Zumindest grob?
Naja, da wird halt dieses, ich glaube, das kennt jeder, diese Einwendung von wegen Videoassistent hat das und das überprüft und das war die Entscheidung.
Mhm.
Das haben wir. Aber auch. Man muss dazu sagen, dass das Tor ja nicht vom Videoassistenten, sondern vom Schiedsrichter aberkannt wurde. Der Schiedsrichter hat das Handspiel sofort gepfiffen und hat dann halt kurz gewartet, ob der Videoassistent sagt, dass es kein Handspiel war. Das heißt, insofern war es ja eigentlich eine richtige Entscheidung vom Schiri, die dann der Videoassistent nur bestätigt hat. Von daher,
ja. Ja gut, aber also wir wissen jetzt nicht, was angezeigt wurde, aber zumindest hätte man ja vielleicht kommunizieren können, warum fasst er sich da gerade ans Ohr, warum zeigt er nicht einfach wieder auf den Mittelkreis und die Fürther müssen weiterspielen. Finde ich, also es ist immer noch, es bessert sich in manchen Situationen, aber es ist immer noch nicht zufriedenstellend gelöst, diese ganze Nummer. Also ich kann gut.
Ich finde es aber schlimmer bei Situationen, wo dann der Videoschiedsrichter eine Entscheidung überstimmt quasi. Also wenn es jetzt irgendwie, wenn der Videoschiedsrichter gesagt hätte, das war kein Handspiel, sondern Tor, also die Entscheidung vom Schiedsrichter wäre falsch gewesen, dass man das dann nicht anzeigt, das fände ich schlimmer, als wenn man da bei einer Situation, wo der Videoschiedsrichter eigentlich nichts sagt, außer, yo, war in Ordnung, was du gemacht hast, das finde ich verschmerzlich. Ansonsten kommt man bei sowas halt schnell zum Problem, dass man in, sagen wir mal, nicht ganz neu gebauten, nicht ganz topmodernen, nicht ganz finanzkräftig errichteten Stadien wie Fürth, wie auch Osnabrück zum Beispiel, wie Sandhausen teilweise, dass man da halt teilweise nur eine Videoleinwand hat und ja, dass man das nicht durchsagt, das weiß ich nicht warum, aber das ist eine DFL-Sache, warum die das nicht wollen.
Ja, also da musst du gar nicht Sandhausen ranziehen, wir haben auch nur eine Anzeigetafel, also.
Echt?
Ja, also es wird jetzt überlegt, ob noch eine zwischen Nord- und Haupttribüne kommt, im Zuge, ob da irgendwie baulich was möglich ist, aber eigentlich haben wir nur eine, die momentan zwischen Gegengrade und Südtribüne ist.
Interessant,
mehr, ja. Mehr haben wir auch nicht.
Na gut, ich kenne euer Stadion natürlich nur aus der Gästeperspektive und ich hatte immer im Kopf, dass zwischen Gästetribüne und Haupttribüne halt im gegenüberliegenden Eck von der anderen auch noch eine steht, aber es scheine ich mich geirrt zu haben. Na gut.
Genau, dann. Da war keine mehr, aber was halt beim letzten Spiel genutzt wurde, sind unsere LED-Werbebannen, die wir vor der Haupttribüne haben. Die wurde quasi als alternative Anzeigetafel genutzt. Ich denke mal, das wird jetzt wahrscheinlich bei uns auch so bleiben am Millantor. Also stand zumindest der Spielstand, da stand die Spielzeit drauf. Mhm. Und ich weiß nicht, kleinere Sachen sind auf dieser LED-Werbebande in der Mitte da auch eingeblendet worden.
Das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, ob das provisorisch, weil man es kann, erstmal gemacht ist oder weil der Sponsor, der da eigentlich seine Werbung in dem Moment laufen lassen würde, sagt, okay, ihr könnt das dann in dem Moment nutzen. Also wie gesagt, wenn irgendwie was baulich passiert, habe ich zumindest auf der letzten Mitgliederversammlung so verstanden, dann wäre das zwischen Nord- und Haupttribüne. Also quasi genau auf der anderen Seite.
Ja.
Die wäre dann quasi, wenn du als Gast da bist, bei euch im Rücken.
Aber ja, genau.
Noch quasi ist da keine.
Führt aktuell.
Genau.
Ja.
Gut, jetzt haben wir uns ganz viel bei baulichen Maßnahmen aufgehalten. Nächste Szene. Nur wenige Momente später, ich muss mal gerade kurz genau nachgucken, wann es denn genau war. Ich meine, es war die 34. Hätte es wiederum 1-0 für uns stehen können, weil Gyökeres im Strafraum hochsteigt, aber euer Torhüter Burchardt hat den Ball bereits in beiden Händen und er köpft ihm den dann quasi aus der bereits geklärten Situation. Wie hast du die Szene wahrgenommen?
Wer jetzt?
Danny. Entschuldigung. Ja,
also, ich dachte kurz David, weil Stadionsicht, ja, da war es mir, also beim ersten Tor hatte ich mich schon auch im Sofa irgendwie, hatte ich mich geärgert, bis der Schiedsrichter dann gesagt hat, das zählt nicht, weil da Potowski das nicht so schnell geschnallt hatte. Aber beim zweiten war es mir relativ schnell klar, dass das nicht zählen kann, weil der Torwart hat halt beide Hände am Ball und als guter alter Schiedsrichter weiß ich, dass der den Ball nicht festhalten muss, sondern er muss einfach beide Hände dran haben und dann ist es eine Kontrolle und so eine 5-Meter-Regel gibt es auch nicht mehr und egal wo im Strafraum, wenn er beide Hände dran hat, dann darf keiner mehr ran und das war der Fall, also war es für mich eine klare Sache.
Ja, das war jetzt vielleicht moderationstechnisch nicht ganz so clever gelöst. Ich wollte es genau andersrum machen, dass du jetzt diesmal deine Sicht schilderst. Und ich denke, David, das wird wahrscheinlich genauso ähnlich gewesen sein wie beim vermeintlichen Treffer von Fährmann, dass man nicht genau wusste, warum da jetzt doch kein Tor gefallen ist.
Genau, das war halt wieder sehr ähnlich gewesen. Durch die große Entfernung konnte man halt überhaupt nicht sehen, dass der Borchert schon den Ball in der Hand hatte. Und für uns erschien es halt nur so, dass der Torwart im 5-Meter-Raum geschützt werden sollte, was ja laut Regel gar nicht mehr möglich ist. Und wie gesagt, dass er den Ball wirklich schon in der Hand hatte, war von da gar nicht zu sehen. Aber es war relativ schnell klar dann danach, dass das Tor nicht zählen würde. Also das war eine Sekundensache. Da brauchte man noch keinen Videoassistent oder so. Das war schon klar.
Gut, sollte dann halt auch nicht sein. Wäre vielleicht ein bisschen früher drangekommen, als der Torhüter... wäre es vielleicht dann nochmal das Spiel in unsere Richtung gekippt. So kippte es dann in die andere Richtung. Aber bevor wir auf das 1-0 kommen, möchte ich auf eine Auswechslung kommen, die ich persönlich, ja, gefeiert ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber wenn der Gegner nach einer halben Stunde schon die erste Auswechslung vornehmen muss, denkst du dir als Fan eigentlich, geil, dann haben wir jetzt auf jeden Fall im Verlauf des Spiels eine Option mehr nach hinten raus, wenn die Kräfte langsam schwinden. Aber der Leveling, der dann für Green kam, also das war ja ein, also dass der überhaupt zweite Wahl war, hat mich im Verlauf des Spiels sehr gewundert. Der hat ja dermaßen aufgedreht. Ich weiß nicht, kannst du uns zu beiden, vielleicht zu Green und zu Leveling, ein bisschen was sagen?
Ja, also das war vor allem, also der Stefan Leitlund, der Trainer, hat beim Wechsel auch umgestellt, weil Green war ja Zehner-Position ungefähr und auf die Position ist dann Hirgota und dessen Linksaußenposition hat dann der Leveling übernommen. Und ich meine, dass Hirgota besser ist als Leveling, das hat man ja durchaus auch gesehen. Also was heißt besser, aber er ist halt erfahrener. Und ich glaube, Leveling hat viel mehr insgesamt an Talent, aber vom aktuellen Qualitätsstand ist Hirgota natürlich schon noch eine Klasse drüber. Und der ging dann halt auf die Zehnerposition und deswegen ist dann halt Leveling der zweite Wahl auf Linksaußen war, auf die Position gegangen. Und für Green ist es natürlich bitter, weil das war eine komplett unnötige Situation, da irgendwie überhaupt das Foul zu machen, dass er das zu seiner Auswechslung wegen Verletzung geführt hat. Weil er hat ja den Ball, also ich weiß nicht mal, ob er den Ball verloren hat, dann ging er nach und wollte den Konter stoppen und hat den St. Paulianer am Ball umgegrätscht von hinten. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war und vollkommen unnötig, ohne Chance auf den Ball. Und verletzt sich dabei halt dann im Knöchel. Ne? Das ist halt dann doppelt und dreifach dumm. Und hat dabei auch noch seine fünfte gelbe Karte gesehen.
Ja. Also kurz fürs Protokoll, Olsson hat er umgegrätscht. Okay. Und also ich habe gedacht, wäre das ein bisschen weiter vorne vorm Strafraum und vielleicht auch nicht mehr so viel drumherum. Also so wie er da hinten reingeht.
Ja.
Also böse gesagt, hat es auch nicht anders verdient, dass er sich da selber bei wehtut, anstatt seinem Gegenspieler.
Ja, also das war schon eine sehr dumme Grätsche. Ich meine, wenn Olsson ein bisschen mehr Tempo hat, dann ist es klar, auch kann man darüber rot reden. Aber vom Feld muss der ja sowieso, von daher ist das ja relativ egal. Im Endeffekt hat sich der Wechsel allerdings tatsächlich für uns nur positiv ausgewirkt, weil, abgesehen von Leveling, der ja dann doch recht aktiv war und produktiv, was die Tore angeht, ist er dadurch Hirgota auf den Zehnerraum gegangen und hat von dort aus dann 2 Minuten später das Tor geschossen. Von daher will ich mich gar nicht mehr so sehr beschweren darüber.
Nee, du kannst dich auch nicht beschweren. Wie gesagt, ich war ja auch, also ich war selten so überrascht von gerade von so einer frühen Einwechslung, die ja meistens dann eher noch so, ja, so absichernde Wirkung oder 1 zu 1 gleiche Positionsbedeutung hat. Aber genau, dann in der 43. fällt das 1 zu 0 durch Rigotta, gerade schon angesprochen. Wobei man auch sagen muss, du hast ja gerade gesagt, ne, Erfahrung und so, die beiden trennen mal eben 9 Jahre. Ne? Also ja, Willing ist 18 und Rigotta ist 27. Nee, also das Schlimme, also klar, den musst du aus 25, 30 Metern auch erstmal so reinballern, aber er wird auch einfach, ihm wird auch einfach die Freiheit dazu gelassen. Und das ist das, was wir hier beide, die wir hier sitzen und wahrscheinlich auch alle, viele derer, die zuhören, nicht verstehen, wie der da so frei zum Schuss kommen kann.
Das stimmt, ich glaube von Tim Exden war das auf Twitter, der hat ja für, ich glaube, entweder euch oder, nee, es müsste für euren Blog gewesen sein, eine Spielzusammenfassung geschrieben und hat halt da dann schon geschrieben, dass St. Pauli den Zehnerraum, also für St. Pauli den Sechserraum, wo dann unser Zehner halt oder der Stürmer, je nach Situation, drin steht, teilweise vollkommen freigelassen hat. Und das war halt genau das, was Rigotta ausgenutzt hat. Der kriegt den Ball aus der Innenverteidigung, kurz hinter Mittelkreis, ist komplett alleine, lässt den einen aussteigen und dann hat er freie Schussbahn. Und warum nicht einfach mal schießen, ne? Ich meine, so haben wir ja schon in der Hinrunde gegen euch getroffen. Genau aus so einer Position. Damals war es Green, jetzt ist es Rigotta.
Das habe ich verdrängt, muss ich ganz ehrlich sagen. David, du hast mir eben im Vorgespräch vor der Aufnahme erzählt, du warst gerade, also zumindest kurz vor dem Tor, warst du Bier holen. Wie hast du das Tor denn dann erlebt? Wahrscheinlich relativ fassungslos, weil es war ja eigentlich, es sollte sich ja nicht an, eigentlich.
Genau, ich kam also oben wieder im Block an und es war eigentlich überhaupt nichts los und man dachte auch nicht, dass irgendwas passieren konnte. Und dreht sich um und sieht jemanden aufs Tor zu laufen, der das Tor dann trifft. Also das, die ganze Entstehungsgeschichte habe ich da nicht ganz verfolgen können deswegen. Aber ja, es war natürlich sehr ärgerlich, dass auch gerade so kurz vor der Halbzeit noch dieses Tor zu fangen, war doppelt bitter.
Auf jeden Fall. Danny wird es da anders gehen, der wird sich wahrscheinlich, weiß ich, hast du es kommen sehen oder hast du eigentlich auch gedacht, okay, das geht jetzt mit dem 0-0 in die Pause?
Ich habe geistig so ein bisschen abgeschaltet, weil war ja nichts los in dem Spiel. Und ich war dann auch, es war eine glückliche Fügung, dass ich gerade auf den Fernseher geschaut hatte, weil ich wollte mir was zu trinken holen, habe mir gedacht, komm, die 2 Minuten wartest jetzt noch, am Ende verpasst was und hatte gerade was auf meinem Handy geschaut. Ich glaube, ich wollte irgendwas twittern darüber und dann schaue ich kurz hin und dann schießt er plötzlich und trifft das Tor und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass überhaupt ein Schuss kommt und dann trifft er auch noch das Tor. Ich glaube, ich habe meine Nachbarn ein bisschen aufgeweckt dadurch.
Ja gut, da war schon 8:45 fast, ne? Also.
Jo, mein Vermieter ist ein bisschen älter, es könnte durchaus sein, dass der da schon schläft.
Oh je. Ja, wie gesagt, so ein Ding musst du auch erstmal schießen, aber so ein Ding muss dir auch erstmal erlaubt werden. Mehr ist da, glaube ich, nicht zu sagen. Dann geht's in die Halbzeit und die zweite Hälfte, weiß ich nicht. Von uns kam da nicht mehr wirklich viel. Ihr habt dann irgendwie die ganze Sache so an euch gerissen. Oder siehst du das anders?
Nee, das ist ja auch das, was beide Trainer dann gesagt haben, dass nach der Halbzeit ironischerweise das Spiel deutlich einseitiger war als vor der Halbzeit. Und wir haben das dann auch, finde ich, relativ gut gemacht. Hatten dann auch durch Leveling seine erste Chance und haben relativ gut und kontrolliert das Spiel gehabt. Bis dann irgendwann, muss dies um die 70. rum gewesen sein, ist dann Pauli dann ein bisschen aufgewacht und wir sind ein bisschen eingeschlafen gewesen davon, dass wir halt eine Halbzeit lang das Spiel kontrolliert hatten, aber auch nicht viel passiert ist. Und dann war für mich die stärkste Phase von St. Pauli, wo sich auch niemand beschweren darf, wenn es dann 1-1, also beschweren, wenn sich niemand wundern müsste, wenn es dann 1-1 steht.
Um die 70. rum, meinst du?
Ja. Ja, da kurz vor unserem zweiten Tor dann halt.
Ja, da waren kurz davor Taschi für Buchtmann und Benatelli für Becker gekommen und die haben beide wirklich nochmal so ein bisschen Action reingebracht sozusagen, was aber leider nicht von Erfolg gekrönt war, sondern im Gegenteil, wann war es dann? 86. Ja. Ist dann quasi der Deckel drauf, aber vorher habt ihr halt auch schon zwischendurch Chancen gehabt, wo ich dachte, okay, wieder, wie eben schon gesagt, werdet ihr nicht führt, sondern ich weiß es nicht wer, dann hätten, wenn wir da nicht mit 3-0, sondern mit 4-5, 6-0 aus dem Stadion geprügelt worden, sozusagen.
Das stimmt. Das, Das passt aktuell. Während wir hier aufnehmen, läuft ja gerade das Spiel Hamburg, also HSV gegen Nürnberg. Da steht es gerade 2-0 für den HSV. Und ich glaube, der HSV hätte die Chance wahrscheinlich auch besser ausgenutzt, aber darauf will ich gar nicht weiter eingehen, bevor ich hier noch auf Lebzeiten ausgeschlossen wäre.
Ich wollte gerade sagen, also ist das jetzt eine späte Rache für meinen Fauxpas mit Franken und Bayern letztes Mal, oder?
Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr nachdenken müssen vorm Lauf losreden.
Nein. Alles gut.
Nee, wir waren tatsächlich mit den Chancen ein bisschen, also mit vor allem der Chance von Hürgota waren wir ein bisschen nachlässig. Da sagt er später im Interview auch, dass er seine müden Beine einfach nicht mehr sortiert gekommen hat, um den Ball richtig aufs Tor zu bringen. Mhm. Aber zum Glück hatten wir dann noch den 18-Jährigen, dessen Beine nicht jung werden. Nicht müde, Entschuldigung. Jungs sind sie ja schon.
Ja, fürs Protokoll können wir es ja mal kurz beschreiben. Also aus einem Winkel, wo man eigentlich denkt, das kann gar nicht mehr klappen. Schiebt er ihn da zwischen dem linken Pfosten und Himmelmanns Beinen durch die kleinste Lücke, die man sich vorstellen kann. Also wobei ja, ich da auch sagen muss, also eigentlich muss Himmelmann, wenn er schon auf die kurze Ecke spekuliert, die auch dann zumachen und da kann der Ball dann nicht so durchwischen.
Ja, aber so fallen, finde ich, sehr viele Tore, wenn der Torwart weiß, wo man hinschießt und was man macht, dann muss man schon wirklich sehr gut schießen. Deswegen ist es immer eine relativ gute Variante, den Torwart zu überraschen mit dem, was man tut. Ich meine, Himmelmann hat bestimmt auch nicht mit dem Fernschuss von Hürgota gerechnet, sonst hätte er den ja auch haben können. Deswegen finde ich das sehr erfrischend, wenn dann halt so ein 18-Jähriger einfach mal aus so einem unmöglichen Winkel drauf losschießt und sich dann damit auch belohnt, weil sowas tut jedem Spiel und auch jeder Mannschaft gut. Wenn mal so Jungs, die unbeschwert und ohne viel Gedanken hatten, einfach mal drauf losspielen und frech aus so einem Winkel auch schießen.
Ja, und wenn man sie auch lässt, ne? Also gibt ja auch so Nachwuchstalente, die dann reingeschmissen werden, die sich aber dann eher dann dem zu fügen haben, was dann die Erfahrenen auf dem Platz machen. Und wenn man ihnen da so den Raum gibt, gut, nur ein bisschen mit links außen natürlich auch dann gut bedient, da auch mal so ein bisschen dein freies Feld zu suchen. Und wir haben ihm ja auch wirklich den Platz gelassen. Also zwischendurch, ich weiß nicht, was unsere Verteidigung zwischendurch gemacht hat. Das war echt sehr bitter. Ein sehr bitterer Start ins neue Jahr. Zumindest sportlich gesehen. Ja. Ich weiß nicht. David, hast du noch so ein... Wie war es denn allgemein sonst von der Atmosphäre? Oder ab wann wurden wir stiller irgendwann? Und wir hatten ja auch zu Phasen, wo es wirklich sehr, sehr schlecht lief sportlich, wo wir ab der 70. schon mal den Support eingestellt haben. Das habe ich jetzt am Fernsehen so nicht wahrgenommen. Aber konntest du, wie war die Stimmungsentwicklung im Block?
Ich fand das eigentlich auch durchgängig gut im Block. Also es war so, dass es unten war es halt relativ laut, wo USP halt gewesen war. Und wir waren oben aber auch mit relativ vielen Leuten, die also auch viel mitgesungen haben und viel gemacht haben. In der Mitte wurde es dann ruhiger, was auch ganz, ganz spannend war, wenn ich jetzt nochmal Vorspiel wieder gehen darf vom Sportlichen weg, halt, wo wir Stimmung im Block sind. Da war es also so, dass Fürth sogar das Herz von St. Pauli gespielt hat zur Begrüßung von uns, was auch sehr nett war. Und es aber leider so war, dass ein großer Teil des Blocks in der Mitte das wohl nicht unbedingt mitsingen konnte. Das waren vielleicht Leute, die noch nicht so oft am Millern-Tor waren. Und das war dann schon etwas merkwürdig in dem Moment. Aber die anderen Lieder konnten sie schon auch mitsingen. Und das war so von der Stimmung her gut gewesen. Es war wunderbar, dass man auch von ganz oben in dem ganz vollen Block relativ problemlos raus und wieder reinkam. Die Verpflegungssituation war gut, die Toilettensituation war ausreichend, also alles wunderbar, man konnte bar bezahlen, aber das ist inzwischen auch schon, sollte auch selbstverständlich sein. Also sehr gut alles.
Okay, das ist ja, also habe ich jetzt so noch gar nicht von Fürth gehört, dass ihr da irgendwie den Gast begrüßt, oder ist das regelmäßig? Ich weiß, ja, du bist selber nicht mehr so oft da, aber...
Das machen wir ja tatsächlich vor jedem Spiel. Irgendwann so, ich glaube, 30 Minuten circa vorspielen. Wie St. Pauli auch, wird für fast alle Gegner, mir ist genau eine Ausnahme bekannt, dessen er nicht gespielt wird. Mhm. Aber für alle anderen wird, soweit ich weiß, die Hymne auch dann gespielt. Und ich glaube auch nicht voll, sondern irgendwie die ersten anderthalb Verse, ein Chorus. Und dann begrüßen wir halt die Gäste Und ich weiß nicht, ob es direkt danach kommt oder relativ schnell danach kommt dann auch die Aufstellung der Gäste. Das heißt, das ist quasi ein kurzer Programmpunkt, Begrüßung der Gäste, Information für die Gäste.
Ja, genau so war das auch gewesen. Es wurde dann halt ausgeblendet zwischendurch und da wurde schon recht deutlich, dass also Großteile des Blogs nicht unbedingt weitersehen konnten. Also die anderen haben halt, wie bei uns am Melantor, haben die textsicheren Leute dann weitergesungen, aber es gab leider auch viele Leute, die nicht ganz so textsicher waren. Da.
Okay. Ja, das Fass mit Fans in Auswärtsblöcken mache ich jetzt nicht auf. Also da hatten wir es vor einer ganzen Weile, als ich mit Anna Maria über das Spiel in Ingolstadt gesprochen habe, da haben wir ein riesengroßes Fass aufgemacht, was das Fanverhalten oder Fansein im Auswärtsblock angeht. Ist halt immer schwierig, wenn dann gerade auf so ein unter der Woche Termin verlieren sich dann wahrscheinlich auch wirklich nochmal einen Tick mehr Leute aus dem Umfeld in den Gästeblock, weil sie einfach näher dran sind und das zeitlich noch hinkriegen. Allzu viele aus Hamburg werden das ja einfach nicht hingekriegt haben. Und dann ist es halt schwierig, wenn du nicht mal das hinkriegst. Also weiß ich nicht. Das kann man sich auch drauf schaffen, ohne aus Hamburg oder aus dem Umland zu kommen. Also ich habe bis vor 3 Jahren in Berlin gewohnt. Ich konnte das auch damals schon mitsingen. Aber das Fass will ich jetzt hier gar nicht noch weiter aufmachen. Aber sonst sagst du, David, war eine gute Atmosphäre.
Genau. Also ich würde da jetzt auch auf keinen Fall irgendwie, also es war im Vergleich zu vielen Auswärtsspielen, gerade vielleicht auch im Süden, besonders weit weg von Hamburg, waren die Leute wirklich sehr nett zuvorkommend, diszipliniert. Sie haben zwar auch im Gang gestanden, haben aber Platz gemacht. Man kam halt problemlos dadurch und es war eine trotz des nicht so schönen Ergebnisses für uns eine wunderbare Stimmung.
Okay, den Abend nicht vermiesen lassen. Gut, dann hast du noch irgendwas? Achso, das 3-0 haben wir jetzt noch gar nicht. Ich wollte es unter den Tisch fallen lassen, aber Danny, willst du es in 2, 3 Sätzen kurz zusammenfassen, damit wir das fürs Protokoll hier auch mit drin haben?
Naja, ich fand das 3-0 war relativ sinnbildlich für die zweite Halbzeit. Weil in der ersten Halbzeit war es ja wirklich sehr ausgeglichen, da kann man auf St. Pauli wenig nachsagen, außer halt, dass die taktische Einstellung in der Mitte relativ komisch war. Aber für die zweite Halbzeit war, finde ich, das 2-0 dann auch ein Symbolbild, dass Caterduel auf dem zweiten Weg den Ball bekommt von eben jenem Leveling und dann erst am St. Paulianer scheitert, aber dann halt immer einfach überhaupt nicht angegangen wird, sondern den zweiten Versuch auch noch kriegt und den schießt er dann halt rein. Ich fand, das stand recht sinnbildlich dafür, dass ich zumindest das Gefühl hatte, dass die Mannschaft von Fürth es in dem Moment, jetzt kriege ich mal 5 Euro fürs Phrasenschwein, es einfach mehr wollte an dem Tag.
Ja.
Und mehr Willen gezeigt hat.
Also gerade nach der zweiten Hälfte, also erste Hälfte hätte ich gesagt, okay, wie ich es auch im Vorgespräch getippt habe, ist ein unentschieden Spiel. Vielleicht schießen beide noch ein Tor oder also nach dem 1-0 dachte ich auch, das kriegen wir vielleicht noch ausgebügelt. Bis dann das 2-0 kam, da war es mir dann auch klar, dass das nichts mehr wird. Aber und wie gesagt, also die zweite Hälfte mit reingenommen, ist das auf jeden Fall ein verdienter Sieg für euch, aber auf dem Papier finde ich ihn halt eine Nummer zu hoch. Also ein 3-0 liest sich ja einfach, wenn du das Spiel nicht gesehen hast, liest es sich so, als wenn da eine Mannschaft die andere einfach dominiert hat. Und das war ja zumindest nicht über 90 Minuten so, sondern halt in entscheidenden Phasen, die ihr dann für euch genutzt habt.
Ja, ich denke auch 2-0 wäre, wenn Fußball eine faire Sportart ist, die nach Punkten wie im Boxen oder so vergeben wird, wäre 2-0 vielleicht 2-1 verdient gewesen, aber so machen wir dann halt das dritte noch einfach, weil wir auch in der 90. Minute noch nach vorne spielen und sagen, jo, wir haben noch Bock. Und ich meine, es hätte ja auch durchaus, es gab ja nach dem 3-0 noch eine Konterchance, wo man das 4-0 hätte schießen können, wenn man einen Abschluss gefunden hätte.
Jetzt hör aber auf. Nein, alles gut. Du hast ja recht, also wir haben uns ja auch nochmal bemüht, hattest du ja auch schon angesprochen, als dann ein Wechselspieler reinkam, der Kopfball von Taschi, der nur knapp am rechten Pfosten vorbeigeht. Also ein bisschen Ergebniskorrektur wäre vielleicht noch drin gewesen, aber dass am Ende die 3 Punkte im Frankenland bleiben, finde ich durchaus verdient. David, siehst du es auch so?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es wäre, wenn vielleicht die Tore für uns gezählt hätten, wären 3-2 wäre auch ganz schön gewesen, wäre noch spektakulärer gewesen. Aber es war so, dass in der zweiten Halbzeit gar nichts von St. Pauli kam da und also bis auf die Phase, die Danny auch schon beschrieben hat, da kam vielleicht mal ein bisschen noch Hoffnung auf, aber es war einfach zu wenig in der zweiten Halbzeit für mich.
Gut, dann würde ich das Spielerische hiermit abschließen, einfach noch so ein bisschen einen kleinen Ausblick wagen. Für euch bedeutet, du hast noch was, Danny, genau.
Jo, ich wollte quasi zur Auflösung, weil wir hatten ja im vorigen Spielgespräch darüber gesprochen, über mögliche Aktionen zum Gedenktag.
Ah, stimmt.
Und da wollte ich quasi den David fragen, weil ich war ja nicht im Stadion. Gab es denn was dazu, beziehungsweise was gab es denn dazu?
Ich habe ehrlich gesagt leider nichts konkret wahrgenommen von Fürther Seite da. Es kann sein, dass es da was gegeben hat, aber es war halt auf die Entfernung bei uns. Es war nichts deutlich Erkennbares für mich.
Also wurde nichts durchgesagt oder so, wie wir das damals gegen Darmstadt, weiß ich noch. Das war auch sehr imposant, als wir dann die Schweigeminute mit Darmstadt zusammen hatten.
Doch, es gab kurze Durchsagen vorm Spiel, aber das, aber wie gesagt, von der Fanszene war auch ein
Banner,
aber das konnte ich nicht ganz erkennen auf die Entfernung. Also da kann ich leider wenig zu sagen.
Okay, zur Fanszene, weiß Danny was?
Ja, das kann ich in circa 10 Sekunden, werde ich das aufgeklärt haben können. Live-Recherche im Podcast hier.
Ansonsten können wir ja einfach auch an die Hörerinnen und Hörer rausgeben, wenn ihr da was zu wisst, was uns jetzt hier komplett durchgegangen ist, wenn da eine Aktion zu stattgefunden hat, könnt ihr das ja auch gerne uns auf den entsprechenden Kanälen zukommen lassen.
Ach ja, genau.
Das aber war wahrscheinlich mehr als 10
Sekunden. Ich habe das Spruchband gefunden. Ich wusste doch, wo David das gesagt hat, wusste ich, ich hatte was im Kopf, ich hatte da was gesehen. Da stand drauf, 75 Jahre Befreiung, für immer daraus lernen, nie wieder Völkermord.
Ah, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein schönes Statement. Aber das ist ja jetzt auch Fanszene und nicht Vereinsseite, ne?
Ja, genau. Was die Durchsage angeht, da weiß ich nicht, was durchgesagt wurde. Das kann ich.
Gut. Ja gut, wenn David sagt, es ist zumindest nicht ihm nicht im Gedächtnis geblieben oder es ist irgendwie untergegangen. Vielleicht hat man ja auch einfach im Vorfeld von Vereinsseite irgendwie was gemacht, so wie wir das auch gemacht haben. Gut. Aber zumindest die Fanszene hat reagiert, das ist doch schon mal schön. Gut. Finde ich auf jeden Fall immer wieder wichtig, dass man da das nicht vergisst und hat, wie ich im Vorgespräch schon gesagt hatte, mit unserem Stadtteilrundgang und der Kranzniederlegung das einfach immer wieder im Gedächtnis behalten. Gut, um jetzt nicht mit schlechten Gedanken hier rauszugehen langsam, für euch bedeutet dieser Sieg Platz 7 momentan. Mhm. Und jetzt muss ich doch nochmal fragen, wie steht es gerade bei diesem anderen Spiel von diesen anderen beiden Vereinen?
Es ist vor wenigen Minuten zur Halbzeit gepfiffen worden. Der Halbzeitstand ist 2-0 für den Stellinger SV, habe ich mal gelernt. Und der FC Nürnberg hat schon vor der Halbzeit einen Spieler ausgewechselt und in den sozialen Netzwerken sind die Nürnberger Fans ähnlicher Laune wie die St. Paulianer Fans in Flanken.
Okay, dann greife ich einfach das so weit auf, dass ich sage, wenn dieses Ergebnis so bleibt, dann heißt das für uns momentan Platz 12. Sollte die Vorstadt von Fürth noch ein Spieldreh hinbekommen, würden wir auf 13 rutschen. Für euch sind es nur noch 2 Punkte auf Platz 4 und nur 6 Punkte auf Platz 3. Für uns sind es allerdings auch nur, wenn Nürnberg bei diesem Ergebnis bleibt, nur 2 Punkte auf den Abstiegsplatz. Alles noch, also sowohl nach oben als nach unten, die Mitte ist da so ein bisschen breiter gefächert, aber die Abstände zwischen den einzelnen Regionen bleiben zumindest überschaubar. Wie sehr denkst du, dass ihr da noch oben angreifen könnt?
Realistisch gesehen gar nicht. Also ich habe mich schon damit Dienstagabend dabei ertappt, zu überlegen, was passiert, wenn Nürnberg unentschieden schafft, wenn Heidenheim unentschieden schafft, dann wären es ja nur 4 Punkte, aber realistisch gesehen sind Stuttgart und Hamburg leider viel zu gut und wir auch noch nicht sicher genug, oder haben wir ja vorhin auch schon mehrmals gehabt davon, dass wir, wenn wir nicht Fürth wären, sondern jemand anders, dass dieser jemand anders dann durchaus Chancen hätte, aber wir müssen da deutlich noch an einigen Sachen arbeiten, aber ich finde es, das klingt jetzt sehr zynisch, wenn ich mit euch darüber rede, aber ich habe auf die Tabelle geschaut und habe gesehen, wie knapp das da unten ist und habe mir gedacht, Gott sei Dank sind wir da 8 Punkte weit vorne.
Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich meine, noch 12 Siege für euch und die magische 40 Punkte ist erreicht. Habe ich 12 Punkte oder 12 Siege gesagt? Ist egal.
12 Siege, ich dachte schon. Nee, ich habe nichts gegen 12 Siege, ne?
Nein, eigentlich meinte ich 4 Siege, das würde dann nämlich 12 Punkte bedeuten. Ich wusste, ich habe mich irgendwie verhaspelt. Gut, ich habe jetzt auch gerade nebenbei auf die Uhr geschaut, David auch, und würde das langsam hier zum Ende führen, damit wir dieses Zeitfenster, was wir uns irgendwann mal gesetzt haben, zumindest grob einhalten. Hat einer von euch beiden noch berühmte letzte Worte? Wir fangen in Bochum an.
Ja, wir hören uns nächstes Jahr wieder.
Das impliziert dass euch nichts passiert. Dass ihr da nicht ganz oben mitschwimmt und wir uns zumindest auch irgendwie den Kopf über Wasser halten. Ich will ja auch noch gar nicht so negativ reden, aber ja, so ein Start ins neue Spieljahr macht halt auch nicht so viel Freude. David, hast du noch irgendwas? Wie war dein erster Auftritt im Millanton?
Ja, hat Spaß gemacht, auch mit unseren technischen Schwierigkeiten, die wir anfangs hatten mit unserem Setup, aber ja, hat alles gut hingehauen und ja, sonst nichts. Es wird verdammt schwer, die nächsten Spiele, aber wir werden schon irgendwo noch unsere Punkte holen und ich hoffe, es gibt dieses Jahr keinen Derby-Fluch, nachdem wir da gewonnen haben.
Gut, in diesem Sinne, dann danke euch beiden. Danke auch fürs Zuhören und wie Danny schon sagt, wir hören uns. Macht's gut.
Tschüss.